Man könnte immer sagen, man macht unendliche Subventionen und man setzt die Energiepreise beliebig billig. Aber trotzdem, wir sind in einer sehr verknappten Situation an den Energiemärkten. Das betrifft alle Energieträger. Das heißt, dieses Signal muss zumindest über, sag jetzt mal, gewisse Grundverbräuche hinaus irgendwo erhalten bleiben, um zu signalisieren, ja, es ist knapp und eine künstliche Erhöhung dann der Nachfrage, das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen können.
So, wir sind wieder zurück, zweiter Teil. Es geht um die Energiepreiskrise 2022. Wir haben festgestellt, die Preise im Strom- und Gasmarkt sind gestiegen, sowohl im Großhandel als auch im Endkundinnenmarkt. Und das hat Auswirkungen. Wir schauen uns jetzt im zweiten Teil an, was man denn da machen kann, um das abzufedern oder strukturell auch zu verändern, damit die Energiepreiskrise nicht auch zu einer sozialen Krise wird. Nochmal kurz zum Aufwärmen. Strom und Gas, haben wir gesagt, sind die Preise gestiegen. Carina, gibt es dieses Phänomen auch bei anderen Energieträgern?
Ja, also die Energiepreise sind, ich sag mal, durch die Bank sozusagen gestiegen. Ja, also wir haben auch schon viel über die Merit Order gesprochen haben. Also da jetzt zum Beispiel nur die Gaskraftwerke rauszulösen, das würde eigentlich überhaupt nichts bringen. Ja, hätte man quasi genau so hohe Strompreise fast noch, weil beispielsweise auch die Kohlepreise stark gestiegen sind. Jeder sieht es an der Zapfsäule, die Treibstoffpreise sind gestiegen. Fernwärme, also es ist jeder Energieträger kennt eigentlich im Moment nur eine Richtung und das ist eben nach oben. Das hängt natürlich auch damit zusammen, dass die Energieträger einerseits untereinander eben vermischt sind. Eben ich brauche die Kohle und das Gas in der Stromerzeugung und so weiter. Und das hängt natürlich auch damit zusammen, dass einfach die auch volkswirtschaftliche, ja, ich sag mal Indikatoren, aber einfach in der Volkswirtschaft nimmt Energie einen ganz zentralen Stellenwert ein, weil es gibt kein Produkt und keine Dienstleistung, die wir produzieren oder konsumieren können, die nicht auf irgendeine Art und Weise Energie benötigt. Ja. Und deshalb ist es auch hier alles sehr, sehr vermischt, vor allem wenn wir in einer Situation sind, wo eigentlich das System irgendwo schon gekippt ist.
Mhm. Das heißt, also dieses vermischt sein heißt auch, dass die Energie ein sehr hoher, starker Treiber der Inflation ist.
Ja, genau, also das ist sicher das eine. Ich meine, was du schon erwähnt hast, natürlich einerseits die Energiekrise darf keine soziale Krise werden, weil wir jetzt einfach bei den Preisen in Größenordnungen sind, die ja für viele Haushalte dann ein Riesenthema werden oder schon sind. Ja. Und das Zweite, was jetzt natürlich auch als Volkswirtin mir natürlich große Sorgen macht, ist das Thema Inflation, weil letztendlich die Energiepreise dann eben sich jetzt, und das sehen wir eigentlich so noch gar nicht in der Inflation, sich eben nach und nach bei allen Produkten und Dienstleistungen auswirken und da die inflationäre Wirkung einfach sehr, sehr stark ist, vor allem wenn wir halt von diesen Größenordnungen reden, von denen wir jetzt eben reden. Ja.
Die sich dann natürlich auch auf Nahrungsmittel, Lebensmittel durchschlägt.
Alles.
Auch da gibt es Knappheiten, die zusammenhängen jetzt mit der Ukraine, mit dem Krieg in der Ukraine an Getreide und Mais. Auf das gehen wir gar nicht näher ein. Gut, okay, machen wir einen Strich. Wir stellen fest, die Preise steigen überall. Was kann man jetzt prinzipiell machen, um die Folgen dieser Preiskrise abzudämpfen?
Ich fange mal vielleicht mit den allgemeinen Dingen ein und übergebe dann für Details an den Christian. Also ich meine, grundsätzlich, wenn man ein bisschen Zeit hätte, ja, oder hat, dann ist es eigentlich relativ klar, Energieeffizienz und Erneuerbare. Ja. Ich meine, und das wissen wir eigentlich schon sehr, sehr lange. Also wenn wir jetzt in unsere eigene Geschichte der Österreichischen Energieagentur zurückgehen, ich meine, die einzige Situation im Energiebereich, die jetzt dem, was wir jetzt haben, ein bisschen ähnelt, ist wahrscheinlich die Ölkrise der 70er Jahre. Und genau in dieser Phase wurde ja eigentlich die Österreichische Energieagentur gegründet, vor über 40 Jahren. Und was sind die zwei Dinge, die wir in unseren Statuten groß drinnen stehen haben? Energieeffizienz und Erneuerbare.
Ja.
Das war Ende der 70er. Ja.
Jetzt kann man eigentlich sagen, dass wir unseren Auftrag von damals mehr oder weniger gut erfüllt haben. Ja,
ja gut, wir sind natürlich auch nur ein sozusagen Rädchen. Ja,
ein kleines Rädchen, ja.
Und 70 oder 80 Leute, ja. Mhm. Aber wie gesagt, diese grobe Richtung sozusagen, ja, die ist noch immer da. Eben kann man natürlich jetzt mit einem weinenden Auge sehen oder mit vielen weinenden Augen. Andererseits, ich sehe es nicht ganz so nur pessimistisch, weil es einfach tatsächlich so ist, dass wir in vielen Bereichen jetzt Lösungen haben, die quasi umgesetzt werden oder in Umsetzung sind, die wir in den 70er Jahren sicher noch nicht gekannt haben.
Ja.
Ja, also von Stichwort Wärmepumpen und Geothermie oder keine, also
Photovoltaik,
ja, genau, also, ja. Also da gibt es einfach ganz viele Dinge, die uns damals halt einfach wirklich technisch noch nicht zur Verfügung gestanden sind. Und deswegen, wie gesagt, also ich glaube, da wird sich in den nächsten Jahren noch ganz, ganz viel tun. Ja, die Preise sind ja auch letztendlich ein Riesenanreiz für Energieeffizienz und Erneuerbare. Also wir wissen es ja auch dort, wo wir mit Unternehmen zusammenarbeiten, dass hier wirklich jetzt viel umgestellt wird, ja, umgerüstet wird auf andere Energieträger. Auch bei den Haushalten wissen wir, es gibt so viele Anträge für Energieberatungen, für Förderungen wie noch nie. Also
fünffacht,
wirklich
zehnfacht.
Im Sinn von, genau, also ja. Die Anzahl von Anfragen und Anträgen in einem Monat, die es sonst in einem Jahr gibt.
Ja.
Also das ist das Scale. Also ich glaube, da wird sich was tun. Ja, da, tatsächlich ist das etwas, was Zeit braucht, vor allem auch in einem verknappten Markt. Ja, ist jetzt nicht leicht im Moment eine PV zu montieren.
Ja. Nein.
Oder ein Heizungssystem zu tauschen oder auch für Industrieunternehmen Großanlagen jetzt aufzustellen. Das heißt, dieser Kostenschock, der jetzt irgendwo unmittelbar da ist, ja, da braucht es dann auch zusätzlich noch etwas und da kommen wir eben in den Bereich dann der Interventionen, dass man versucht, dem irgendwie gegenzusteuern, um diesen Kostenschock für Haushalte und Unternehmen halt bestmöglich abzufedern.
Mhm. Ich meine, es mag manchmal ein bisschen der Eindruck entstehen, dass da jetzt wenig weitergeht, was keine Ahnung, PV-Heizungsumstellung betrifft, aber der Schein drückt natürlich. Es gibt aktuell ein, wie du gesagt hast, ein enormes Interesse, aus Gas auszusteigen, Photovoltaikanlagen zu installieren. Und dieses enorme Interesse trifft halt auf einen Markt, ein Angebot, das sich aus dem üblichen Angebot der letzten Jahre ergeben hat. Und dieser Markt kann kurzfristig einfach nicht mehr hergeben, weil es halt nicht mehr PV-Planer gibt, weil es nicht mehr Monteure gibt, weil es nicht mehr Installateure gibt. Aber es passiert trotzdem so viel, wie noch nie passiert ist und diese Kapazitäten werden auch nachziehen müssen und da wird sicher auch einiges passieren müssen, damit der Markt da mehr hergeben kann. Aber nichtsdestotrotz kann man auch in seinem Verhalten energieeffizienter sein. Das heißt, man ist da nicht machtlos, sondern kann auch jetzt schon genau drauf schauen, wo man Energie verbraucht und ob das sinnvoll ist. Die individuellen Handlungsspielräume sind da natürlich unterschiedlich, aber ich glaube, es geht bei jedem noch ein bisschen was. Das heißt, da kann man auch selbst tätig werden. Aber wir sprechen ja jetzt über den dritten Punkt, den du gesagt hast, neben den No-Regret-Geschichten, Energieeffizienz und Erneuerbare, nämlich die Interventionen. Ich glaube, wir haben das in dem, was wir bisher schon ausgebreitet haben, klar gemacht, dass man da unterscheiden muss bei den Interventionen, ob man diese Interventionen jetzt im Großhandel, also im Börse beispielsweise, beim Verkauf von einem Unternehmen an ein anderes Unternehmen setzt oder im Endkundinnenmarkt. Das ist die wesentlichste Unterscheidung, die es da gibt. Und wir schauen uns zuerst die erste Seite an, nämlich den Großhandel. Christian, kannst du uns bitte einen Überblick geben und wir sind jetzt mal bei Strom. Welche Möglichkeiten der Interventionen gibt es denn da im Großhandel?
Tatsächlich ist da die Anzahl der verschiedenen Interventionsmöglichkeiten in den letzten Wochen rapide angestiegen, hat man das Gefühl, da sehr, sehr viele Ideen zirkuliert werden von verschiedensten Seiten. Also man könnte sagen, es gibt mehr Deckel als Töpfe. Aber es gibt sicherlich ein paar, die besonders dominant sind in dieser Diskussion. Und da würde ich jetzt einmal sehen, das sogenannte iberische Modell, das häufig genannt wird. Es gibt, gab die Bewegung vor ein paar Wochen, das Schweizer Modell sich zu überlegen. Es gibt verschiedene Überlegungen, in den Preisbildungsmechanismus selbst einzugreifen, also in dieses Pay is Clear, das wir vorhin schon erwähnt hatten, und das durch ein anderes System zu ersetzen, das nicht mehr das letzte Kraftwerk den Preis setzt. Und ja, prinzipiell auch radikalere Ideen, die langsam so ein bisschen, also das heißt radikal, aber zumindest fundamental andere Ideen, die nicht eine einfache Intervention sind, sondern eher eine Marktumgestaltung, die sich jetzt immer mehr Bahn brechen, die dann auch nicht nur temporär wären. Eben, da ist zu erwähnen, das sogenannte griechische Modell, auf das ich dann gleich noch ein bisschen eingehen kann.
Das wäre mit einer fundamentaleren Änderung verbunden?
Das wäre mit einer fundamentaleren Änderung verbunden. Es ist quasi ein Reformvorschlag für den gesamten europäischen Energiemarkt, der da vorgebracht wurde. Und es gibt natürlich die Möglichkeit, das Rad ein Stück weit zurückzudrehen und wieder in eine stärker regulierte Welt quasi sich zurückzubewegen. Das wäre auch noch eine weitere Option, die wahrscheinlich auf dem Tisch liegt.
Schauen wir die einzelnen Modelle ein bisschen durch.
Genau. Also es ist, ich versuche es ein bisschen strukturiert zu machen. Ich fange mal mit dem an, das es tatsächlich schon gibt. Und das ist das sogenannte iberische Modell. Ja. Das wurde Mitte Juni in Portugal und Spanien implementiert. Und der Grundgedanke hier ist tatsächlich direkt bei der Merit Order anzusetzen. Dazu muss man wissen, die Spanier und die Portugiesen, die haben sehr ähnliche Erzeugungsmixe. Das heißt, sie haben sehr viel Erneuerbare tatsächlich, also Wind, Wasser, tatsächlich auch PV. Und sie haben Kernkraft. Das sind alles grenzkostentechnisch günstige Technologien, die einen großen Anteil am Gesamterzeugungsmix ausmachen tatsächlich. Und dann haben sie aber auch relativ viele Gaskraftwerke, die sie teilweise für KWK benutzen, aber auch sonstige Spitzenlastkraftwerke, die da häufig den Preis setzen tatsächlich, also auch vor Einsetzen des ihres Modells quasi schon den Preis gesetzt haben. Und es gibt vergleichsweise wenig Kohle, aber auch das gibt es. Der Gedanke, der in diesem Modell verfolgt wird, ist quasi den Gas- und den Strompreis radikal zu entkoppeln. Das heißt, der Gaspreis darf steigen, wohin er will. Der Strompreis soll es nicht. Wie wird das implementiert? Es wird ein Preisabschlag vorgegeben, das wurde gesetzlich vorgegeben, den alle fossilen Erzeuger, das heißt Gas, Kohle und ein paar zerquetschte, ich glaube, es gibt auch noch ein paar Ölkraftwerke, alle pauschal auf ihre Gebote mit einbeziehen müssen. Das heißt, es wird vom zentralen Gasmarktbetreiber MIPGAS jeden Tag einen Gaspreis zentral für Spanien herausgegeben und auf Basis dieses Preises und einer Berechnungsformel wird ein Abschlag auf das Preisgebot für den Stromhandel berechnet. Und das gilt und für alle Kraftwerke gleichermaßen, die fossile Brennstoffe benutzen.
Je höher der tatsächliche Gaspreis, umso größer auch der Abschlag.
Genau. Also da ist
Schlussendlich bei einem gewissen Wert zu landen.
Genau. Also das ist so austariert, dass ein durchschnittliches Kraftwerk mit einer Effizienz von 55%, also das ist zumindest die Annahme in diesem Modell, dass das im Prinzip so bietet, als hätte es einen Brennstoffpreis von 40 Euro pro Megawattstunde, also Erdgas oder Kohle oder whatever.
Und du hast, wir haben zuerst gesagt, irgendwie so 150, 200, bis zu 200 Euro ist der tatsächliche Gaspreis im Spotmarkt.
In Spanien ist er tatsächlich momentan etwas niedriger noch, weil Spanien sehr stark noch LNG zusätzliche Kapazitäten hat. Da liegt er jetzt, glaube ich, gerade zwischen 120 und 140, wenn ich mich recht entsinne. Aber im Kern ja. Also das heißt, man drittelt den Preis, wenn man von 120 jetzt mal ausgehen würde, auf 40 momentan. Und quasi alle stromerzeugenden Anlagen bieten so, als hätten sie gerade einen Gaspreis von 40 Euro vorliegen.
Alle fossilen.
Alle fossilen. Mhm. Also alle Gaskraftwerke und alle Kohlekraftwerke tun so, als wären sie ein Gaskraftwerk.
Okay. Mhm.
Genau, und das hat den Vorteil, warum denkt man, warum müssen da die Kohlekraftwerke mitmachen? Das hat den Vorteil, dass sich die Merit Order dadurch nicht verschiebt. Das heißt, die Reihenfolge der Kraftwerke, der fossilen Kraftwerke bleibt gleich und auch der davor natürlich. Das heißt, die ganze Angebotskurve wird einfach gestaucht. So kann man sich das vorstellen. Also es wird einfach um einen fixen Abschlag niedriger, der rechte Teil der Merit Order. Und somit kommen einfach unterm Strich günstigere Strompreise heraus.
Mhm. Was würde passieren, wenn man die Kohle- und Ölkraftwerke dann nicht dazu gibt?
Dann würde Gas tendenziell günstiger werden als diese Kohle- und Ölkraftwerke. Das wäre natürlich eher unintuitiv in einem Moment, in dem man sehr wenig Gas zur Verfügung hat, dass man da diese Gasproduktion weiter hochtreibt.
Ja. Das heißt, unintuitiv ist die Untertreibung des Jahres.
Genau, das war die Diktum. Heißt, es würden starke Anreize gesetzt werden, dass mehr Strom mit Gaskraftwerken produziert würden, weil die ja billiger sind dann als die Kohle- und Ölkraftwerke.
Genau, man, die rennen dann immer und verdrängen die Kohle, was in der Situation der Gasknappheit unintuitiv wäre. Ja. Und ich glaube auch tatsächlich eben der Preiseffekt wäre dann eigentlich auch hinüber, ne, weil die Kohle, also oder überwiegend halt.
Also. Genau, also dann, wenn halt dann doch die Kohle den Preis setzen würde, wäre der Preis halt doch wieder so hoch,
richtig,
wie er vorher war.
Ja.
Genau. Also wobei man sagen muss, wenn wir jetzt über Gasproduktion reden, also Strom aus Gas, da hat das trotzdem gewisse Nachfrage quasi erhaltende Effekte, weil natürlich Spanien auch zwar nicht sehr, aber dennoch auch mit dem restlichen europäischen Festland verbunden ist. Das heißt, dieser subventionierte Strom, der fließt natürlich dann über die grenzkoppelnden Kapazitäten auch nach Frankreich.
Die sie ja bitter nötig haben.
Die es bitter nötig haben. Ja. Also es ist in dem Fall vielleicht gar kein ungewünschter Effekt im engeren Sinne. Mhm. Aber es lässt sich trotzdem festhalten, dass es eine gewisse Steigerung der Produktion aus Gaskraftwerken in Spanien und Portugal gegeben hat, seitdem diese Intervention stattfindet. Man kann aber auch gleichzeitig sagen, dass das vielleicht, wenn man jetzt von der allgemeinen Versorgungssicherheitssituation her argumentiert, nicht so schlimm ist, da Spanien kein Gas aus Russland bezogen hat, auch vor diesem Jahr schon, sondern sein Gas hauptsächlich aus Nordafrika bezieht und eben über LNG-Terminals. Preistechnisch kann man natürlich sagen, ist das vielleicht dann doch nicht so gut, weil es natürlich den Gaspreis auch ein bisschen nach oben treibt.
Ja, weil wir dieses LNG, das mehr verbraucht wird, eher eigentlich auch
gerne
in Kontinentaleuropa kaufen könnten. Also Kapazitäten und alles vorausgesetzt, ja. Okay. Welche Effekte hat diese Intervention auf den Strompreis im Großhandel dann gehabt?
Also tatsächlich auf den Strompreis im Großhandel, den man auch von außen sehen kann, sogar sehr signifikante Effekte. Man sieht, wenn man sich die Preiskurve vom Juni anschaut, beim Tag der Einführung dieses iberischen Modells einen starken Abfall, einen starken Knick quasi, wobei die Preissystematik, die Form der Kurve eigentlich ähnlich ist, aber sie ist halt um 80 Euro in dem Moment runtergefallen, vereinfacht gesagt. Und das ist im Prinzip danach auch nicht mehr hochgegangen. Das heißt, bis heute haben wir da jetzt Strompreise, die im Bereich 150 bis 200 meistens liegen. Mhm. Das heißt, auf den Strompreis hatte das auf jeden Fall den gewünschten Effekt, wenn man jetzt vom Großhandelspreis alleine ausgeht. Man muss sich allerdings natürlich die Frage stellen, wo kommt denn dieses Geld her, das für diesen Preisabschlag benötigt wird? Mhm. Denn diese Kraftwerke, die wollen ja nicht einfach ihren Strom günstiger verkaufen, als sie eigentlich Kosten haben.
Ja. Weil sie ja trotzdem das Gas teurer einkaufen müssen.
Genau, deswegen werden die quasi subventioniert. Das heißt, den Betrag, diesen Preisabschlag bekommen sie wieder vom Marktbetreiber. Und der legt das quasi instantan auf die gesamte Nachfrageseite des Marktes um. Mhm. Das heißt, es ist ein Umlagesystem, das da greift. Das heißt, die effektiven Nettostrompreise liegen tatsächlich höher als die Großhandelspreise, die wir jetzt quasi auf irgendwelchen Plattformen sehen, eben weil diese Umlage noch mit einbezogen werden muss.
Okay.
Und da gibt's auch erste Abschätzungen der spanischen Regierung, was die Effekte sind. Für die zweite Junihälfte gab es da zum Beispiel eine Veröffentlichung und da war dann der quasi der Reduktionseffekt bei den Spotpreisen lag bei 47%, aber die Reduktion der Nettopreise, wenn man diese Umlage mit einbezieht, waren dann halt nur noch 14%, aber es war eine doch deutliche Reduktion.
Okay, ja. Spannend. Wieso funktioniert das in Spanien? Könnte Österreich das auch machen?
Also das kann ich tatsächlich einfach beantworten. Wenn Österreich das alleine machen würde, würde wahrscheinlich überhaupt kein positiver Effekt eintreten. Und das liegt einfach daran, dass Österreich sehr, sehr viele Übertragungskapazitäten zu seinen ganzen Nachbarn hat. Also wir haben das ja mal ausgerechnet. Also wenn man jetzt die gesamte Transportkapazität in andere Länder ins Verhältnis setzen würde zur Durchschnittslast, die Österreich hat.
Sprich zum Verbrauch,
dann wäre das ein Faktor von über 1. Das heißt, man hat quasi mehr Transportkapazitäten, als man selbst Energie verbraucht. Das heißt, also und im Vergleich dazu hat die Iberische Halbinsel hat ja nur eine Schnittstelle zu Frankreich.
Genau.
Und wenn man da dieselbe Errechnung macht, dann sind es 3,5% quasi. Die da an dieser Grenze nur zur Verfügung stehen. Und das heißt, alles, was in Österreich entsprechend gemacht würde, das würde quasi in diesem Moment dann noch ins Ausland quasi als günstiger Export ausfließen. Das preissetzende Kraftwerk wäre wahrscheinlich dann irgendein Kohle- oder Gaskraftwerk zum Beispiel aus Deutschland. Und der Preiseffekt wäre zumindest sehr eingeschränkt. Also man würde die Preisentwicklung der Nachbarländer, der würde man nicht entkommen.
Mhm, genau. Ja. Und unsere Gaskraftwerke würden am Anschlag laufen,
genau.
Weil sie so wettbewerbsfähig sind. Und dann könnte man sagen, na gut, dann machen wir Exportverbot quasi irgendwie. Ne? Aber muss man auch dazu sagen, dass der iberische Mechanismus, der musste ja auch von der Kommission genehmigt werden, weil das eigentlich ein Markteingriff ist. Und da war ja die Auflage, dass der nur genehmigt wird, wenn aber sonst quasi die anderen Mitgliedstaaten, wie haben sie das genannt, halt nicht, also keine Einschränkung da, also genau, also es darf jetzt kein Exportverbot zum Beispiel nach Frankreich geben. Also Spanien muss quasi damit leben, dass ein Teil dieser Subvention letztendlich indirekt auch den französischen Endkunden zugute kommt. Ja.
Ja.
Nur dort mit dem
oder den 2000, der EDF, weil die
genau,
regulierten
Tarif. Genau. aber dort mit den 2500 MW, die halt haben, Kapazität, ist das halt kein Thema. Während in Österreich, wie gesagt, es wird einfach alles ins Ausland gehen und der Preiseffekt bei uns wäre aber vernachlässigbar, ja, wenn man das 1:1 umsetzt.
Okay, wichtiger Punkt. Das heißt aber, dass man das im europäischen Gleichklang, zumindest wollte man das iberische Modell ausrollen auf ganz Europa, im Gleichklang mit den stark integrierten, verbundenen Ländern, Preiszonen in Kontinental- oder im Rest Europa machen müsste.
Genau, also richtig effizient würde dieses System nur, wenn am besten alle oder zumindest fast alle mitmachen würden, die da stark miteinander verbunden sind. Also man hätte immer natürlich eine gewisse Verlustsituation an der Außengrenze einer solchen Region.
Ja.
Also wenn da der Markt weiter besteht wie vorher, dass man dann quasi Gasüberproduktion innerhalb dieses Systems hätte und nach draußen immer noch günstigen Strom exportieren würde. Aber außerhalb einer gewissen Kernregion von Europa wäre das dann ein abnehmender Effekt. Also
okay. Jetzt habe ich noch eine Frage. Dieser Abschlag in Spanien, Portugal wird täglich veröffentlicht. Der orientiert sich am tatsächlichen Gaspreis für diesen Tag, sagen wir jetzt einmal. Was ist jetzt, wenn ein mit Gas produzierender Stromerzeuger das Gas eigentlich billiger einkaufen kann? Oder was ist, wenn es eigentlich teurer das Gas kauft als dieser angenommene Marktpreis?
Naja, wenn es teurer kauft, dann wird man ja nicht im Markt sozusagen. Außer wird noch, also dann der Letzte. Also,
genau, dann steht er weiter hinten in der Merit Order und wird vermutlich gar nicht gezogen.
Ich meine, und billiger, also dass jemand schafft, derzeit Gaspreise von unter 40 Euro pro MWH,
das. Also das ist unwahrscheinlich, genau. Und also wäre dann auch kein ungewollter Effekt in dem Sinne.
Also, beziehungsweise ist dann die Frage, wenn du so billig hast, wo du halt mehr Marge hast, wenn du verkaufst den Gasmarkt. Also
genau.
Wenn ich jetzt um 40 Euro Gas eingekauft habe, dann verkaufe ich es jetzt um 200 und muss nichts produzieren. Also ziehe ich mich zurück.
Also ich fasse zusammen, iberisches Modell funktioniert, hat durchaus aber leicht erhöhten Verbrauch an Gas gezeigt. Das heißt, Gaskraftwerke laufen öfters. Wäre isoliert für Österreich keine Option, aber als weitergefasste europäische Intervention durchaus denkbar.
Ja, wobei das, man trotzdem halt dieses Umlageverfahren nicht vergessen darf, mit den eben 47% Großhandel versus 14% tatsächlich dann beim Preis, weil es eben auch nur mit einer gewissen Erzeugungsstruktur funktioniert eigentlich. Also Land, das hauptsächlich zum Beispiel aus thermischen Kraftwerken erzeugt, wenn die Umlageverfahren haben, dann wäre der Effekt null, weil es ja nur funktioniert, weil du einen Teil subventionierst und den aber auf die gesamte Menge umlegst. Und das würde nicht funktionieren für Land. Und die gibt es ja in Europa,
Polen,
beispielsweise.
Italien auch.
Wenn du halt überwiegend dann thermische Kapazitäten hast, dann ist ja die Menge, auf die du umlegen kannst, nicht groß genug im Verhältnis zu den Kosten, die du hast. Ja, also das müsste man sich tatsächlich, wenn ich europaweit anschauen, auch mit den natürlich Verteilungseffekten, ja, weil ein Land, in dem es keinen Effekt hat, hat wahrscheinlich wenig Interesse, das auch zu tun, ja, weil dann ist es
genau, das würde linke
Tasche, rechte Tasche.
Würde dann lieber einen anderen Interventionsmechanismus fahren, zum Beispiel.
Ja. Okay. Aber dann ja vielleicht das Schweizer Modell.
Ja, das Schweizer Modell ist tatsächlich interessant, dass das tatsächlich jetzt als besonders vorteilhaftes Modell ins Spiel gebracht wurde in jüngerer Vergangenheit. Das Schweizer Modell ist ja eigentlich quasi eine abgespeckte Version des liberalisierten Strommarktes. Das heißt, es gibt nur für Unternehmen oder für Kunden über einer gewissen Nachfragegröße die Möglichkeit, am Großhandel teilzunehmen, und alles, was unterhalb dieser Nachfragegröße liegt, das hat keinen freien Stromlieferanten, den es wählen kann, sondern das muss mit dem lokalen Stromlieferanten vorlieb nehmen.
Beziehungsweise den Netzbetreiber, ja.
Das ist quasi das alte System noch. Also es ist tatsächlich sehr ausdifferenziert in der Schweiz. Es gibt sehr viele verschiedene Netzbetreiber und Netzregionen. Das hat auch was mit der Geografie natürlich zu tun. Aber tatsächlich quasi hat dann keiner mehr die freie Wahl, seinen Lieferanten zu wählen, sondern kriegt genau den Tarif seines Netzbetreibers. Und der funktioniert noch so, wie es in Österreich oder auch in Deutschland früher war, eher auf Basis der Stromgestehungsvollkosten. Das heißt, wer günstige Kraftwerke eben in seinem Netzgebiet hat, der zahlt einen günstigeren Preis. Und wer teurere Kraftwerke hat, der zahlt einen teureren Preis. Mhm.
Das schwankt tatsächlich dann zwischen 8 und 28 Rappen pro Kilowattstunde. Man kann das circa 1:1 umrechnen auf Eurocents, das heißt zwischen 8 und 28 Cent pro kWh, je nachdem, in welchem Netzgebiet man tatsächlich wohnt. Diese Preise werden festgesetzt von einer Kommission, ElCom heißt die, glaube ich, dort. Das heißt, diese 8 und 28 sind vor dem angepassten neuen Preis, die werden deutlich erhöht noch, ist angekündigt zumindest, ja.
Genau, ich meine, das, sage ich mal, benachteiligt natürlich die Regionen, die halt aufgrund der geografischen Situation nicht die Möglichkeit haben, in der Schweiz natürlich insbesondere Wasserkraftwerke zu haben oder auch urbane Regionen. Also das führt dann schon auf dieser Ebene zu den starken Verzerrungen.
Und diese Schwelle, von der du gesprochen hast, die ist ja extrem hoch. Also die ist bei 100.000 Kilowattstunden Stromverbrauch pro Jahr angesetzt. Und alles, was drunter ist, hat diese Lieferantenwahlfreiheit nicht. Zum Vergleich, Durchschnittshaushalt Österreich nimmt man immer diese 3.500 Kilowattstunden, also da ist man sehr, sehr, im Endeffekt kann man sagen, alle Haushalte und
genau, ich meine, da fallen ja auch viele dann Gewerbeunternehmen drunter, ja, und deswegen, also ich meine, ich kenne die Diskussion in der Schweiz nicht im Detail, aber die wird dann wahrscheinlich dort auch auftauchen, ob dann das hinnehmbar ist, dass es diese großen Unterschiede dann gibt, also regional bezogen, ja, also weil das halt immer mehr auseinanderklaffen wird dann wahrscheinlich.
Genau. Also ich habe eine Zahl gelesen, aber die war leider undatiert. Ich bin mir nicht ganz sicher, auf welches Jahr sie sich bezogen hat, ob es jetzt 2021 oder 2022 war. Das ist, glaube ich, 0,8% aller Energieverbraucher nur am Großhandelsmarkt teilnehmen, wenn man quasi jetzt auf Wenn man jeden einzelnen Haushalt quasi einzeln rechnet, dann kommt man da relativ schnell hin. Also das heißt, viele sind in diesem nicht liberalisierten Strommarkt und nur wenige große Verbraucher sind überhaupt im Großhandel dann tätig. Und da muss man da auch ein bisschen noch mitbedenken, die Schweizer haben ja auch durchaus ihre Probleme gehabt in den letzten Jahren, ihre Nachfrage zu decken und mussten sehr viel Strom zukaufen. Das heißt, gerade auch für die Schweizer Unternehmen, die dann vielleicht im Großhandel teilnehmen, ist das vielleicht trotzdem eine eher ungünstige Entwicklung, die jetzt gerade stattfindet, weil Schweizer Versorgungsunternehmen tatsächlich dann im europäischen Ausland ja gerade zukaufen müssen zu sehr hohen Preisen, obwohl die Schweiz selber eigentlich über eine sehr günstige Erzeugungsstruktur verfügt. Also die haben hauptsächlich Wasserkraft und Nuklear und nur wenige Gaskraftwerke, aber sie kaufen halt nicht unsignifikanten Teil ihres Energiebedarfs zu.
Ja. Ich meine, diese Großverbraucher, die am Großhandel teilnehmen, das sind dann natürlich oft Industriebetriebe. Und ich habe letztens eine Analyse gesehen, wonach die Industriestrompreise in der Schweiz deutlich über jenen von Österreich und Deutschland zum Beispiel liegen. Die Schweiz ist ja auch nicht in diesen Prozess der Marktkopplung integriert, über den wir zuerst gesprochen haben. Das heißt, die profitieren nicht dann im Zuge der Marktkopplung von billigeren Preisen in Österreich, in Deutschland. Das ist was, das sie in den letzten Jahren eigentlich schon immer ändern wollten. Das heißt, die wollten Teil dieses gemeinsamen europäischen Markts werden, was ihnen bisher nicht gelungen ist. Was würde es heißen, wenn Österreich jetzt sagt, wir setzen das Schweizer Modell um? Wäre das möglich?
Also es wäre sicherlich nicht schnell möglich. Das kann man, glaube ich, ziemlich sicher sagen. Und man müsste sich über viele Dinge Gedanken machen, die ausgehen vom aktuellen Design des Strommarktes, wie diese zu lösen wären. Also allein schon angefangen mit der Tatsache, dass man ja sehr, sehr viele Lieferanten in Österreich hat.
Und über 100 haben wir gehört, ja.
Genau. Und in der Schweiz ja dann jeder lokale Netzbetreiber quasi der Lieferant ist. In Österreich aber keineswegs geografisch aufgeteilt ist, wer wo seine Kunden beliefert. Es gibt viele Anbieter, die es gibt auch Anbieter, die in Gesamtösterreich anbieten.
Ja, richtig.
Und es gibt viele Lieferanten, die dann quasi ein wenig heimatlos wären nach dieser Logik.
Ich meine, das wäre quasi fürs Massenkundensegment eine komplette Rückabwicklung der Liberalisierung, ja. Und wenn man jetzt sagt, quasi, es hat mehrere Jahre gebraucht, um das in die eine Richtung zu tun, ja, dann kann man jetzt davon ausgehen, dass jetzt, wenn man in eine andere Richtung geht, auch wenn man sagt, es ist jetzt eine Krise und es ist quasi, man ignoriert den europäischen Rechtsrahmen, von dem wir Teil sind, weil das alles ignorieren würde, aber selbst dann einfach operativ, ja, das zu tun, also, und das zu bestimmen, wer dann welche Kunden versorgt, zu welchen Preisen und wie man diese Kosten erhebt, und so weiter, das wäre das ist einfach ein Prozess, der nicht in 2 Monaten abwickelbar ist, unmöglich.
Weil es dadurch neue Akteure braucht, Organisationen, Menschen, die sich das überlegen, Menschen, die das dann auch regulieren. Wird das festgesetzt, üblicherweise in so einem regulierten Endkundenmarkt, wie hoch der Tarif ist? Wer überprüft das? Wie geht diese Kommission da vor?
Naja, also wie gesagt, in der Schweiz hast du schon gesagt, ich meine, da macht das die Elcom, ich meine, dass die dann die Kosten natürlich erheben, so wie wir es halt jetzt im Netzbereich letztendlich machen, ja, aber dann bist du ja wirklich bei den Kosten von quasi einzelnen Kraftwerken sozusagen mit entsprechenden Abschreibedauern und so weiter, also das müsste man ja alles erst erheben und dann quasi kostenbasierte Tarife aus dem ausrechnen, dann müsste man natürlich trotzdem irgendeine Verknüpfung oder irgendein System, wie man quasi nach Resteuropa kommt, das bräuchte es ja trotzdem, weil wir eben nicht in jeder Stunde des Jahres wahrscheinlich das durch unsere eigene Erzeugung decken könnten. Auch mit diesen Kosten muss irgendwas passieren. Also, und auch wie gesagt, die gesamte Organisation wäre zu ändern. Ja? Also, und das, also, ja.
Okay. Gut. Und zumal, wenn Österreich so ein System isoliert umsetzen würde, wäre das natürlich was, das aus dem gemeinsamen europäischen Markt ausbricht, wo man einen isolierten Vorstoß macht, sich im Endeffekt auch abschottet von den umliegenden Ländern, mit denen es bis dato immer einen Austausch an Strom gegeben hat. Stellt sich natürlich auch die Frage, ob das in einer Zeit, wo die europäische Solidarität auch besonders für Österreich höchst relevant ist, sinnvoll ist. Deswegen vielleicht doch lieber dieser gesamteuropäische Ansatz. Du hast zuerst den griechischen Vorschlag erwähnt. Worum geht's da?
Genau, der griechische Vorschlag ist tatsächlich ein relativ junger Vorschlag. In der zweiten Juli-Hälfte der EU-Kommission vorgelegt, in einem sogenannten Non-Paper. Mhm. Und der sagt im Prinzip, also der will quasi große Gewinne von günstigen Erzeugungskapazitäten verhindern. Mhm. Und dazu schlägt dieser Vorschlag vor, dass man die bisherige Merit Order in zwei Teile aufschneidet. Das heißt, alle grenzkostentechnisch günstigen Technologien, insbesondere erneuerbare und Kernkraftwerke, quasi und auch die Grundlast, die aus dem Must-Run von KWK-Anlagen besteht, zum Beispiel rauszunehmen.
Mhm. Die Grundlast von Must-Run KWK-Anlagen.
Genau, also das,
was bedeutet das?
Das bedeutet, es gibt gerade in dem Winterhalbjahr eine feste Wärmenachfrage, die bedient werden muss von Wärmenetzlieferanten und die wird dann häufig durch KWK-Anlagen bedient. Also auch in den größeren Städten von Österreich ist das so. Das sind häufig Gas-KWK-Anlagen. Und diese Kraftwerke müssen dementsprechend auch laufen und an sein und dementsprechend sind die bereit, auch zu jedem Strompreis zu laufen. Mhm. Und nicht nur zu einem, der im Gaspreis zum Beispiel entspricht,
ja,
eben weil sie die Verpflichtung anderweitig haben und die müssen halt die Kosten anderweitig irgendwie wieder reinholen, zum Beispiel über die Fernwärmepreise. Mhm. Und dieser Teil ist quasi ein Sockel, der auf jeden Fall geboten wird zu niedrigen Preisen in den Markt und der dementsprechend auch zu den grenzkostengünstigen Technologien gezählt werden muss.
Mhm. Okay,
ja. Genau. Und alles, was darüber hinausgeht, also nehmen wir an, eine KWK-Anlage kann mit 50% ihres elektrischen Outputs schon diese Wärmenachfrage bedienen. Alles, die anderen 50% könnte sie dann quasi in dem höheren Segment bieten.
Im zweiten Teil der Merit Order.
Genau, mhm. Also so ist das Konzept zu verstehen in diesem Moment. Genau, und in diesem zweiten Teil der Merit Order, da werden dann die fossilen Kraftwerke, die gerade teuer sind, aber auch Speicher sollen dort dann aktiv sein. Mhm. Der Grundgedanke ist, dass man diesen günstigen Teil der Merit Order quasi dann eben nicht mehr mit Gesamtmarktpreisen belohnt, wie im PS-Clear-System, sondern eher vollkostenbasiert abrechnet. Das heißt quasi nur die Kosten erstattet, die dieses Kraftwerk hat, die marginal sehr gering sind, aber in der Investition dann höher sind. Also dass man quasi nur sicherstellt, dass die sich langfristig rentieren, aber nicht, dass die einen großen Gewinn einfahren. Aber dann hätte man quasi diesen günstigen Teil der Merit Order kostenfixiert und müsste den einen niedrigeren Preis im Prinzip zahlen. Und der zweite Teil des Preises, der würde sich dann eben im klassischen Merit Order System mit den teureren Kraftwerken ergeben. Mhm. Wobei dann natürlich ein paar Zusatzprobleme auftreten, nämlich was passiert, wenn die Last so niedrig ist, dass allein schon der erste Teil der Merit Order schon mehr als ausreicht, um die Nachfrage zu decken. Welches Kraftwerk fährt dann runter? Das ist zum Beispiel nicht eindeutig definiert, diesem griechischen Modell. Genau. Aber immer wenn genug Nachfrage da ist, dann würde quasi dieser zweite Teil der Merit Order mit Abzug einer Art Residuallast quasi den Preis setzen. Für den zweiten Teil und dann würde ein volumengewichteter Mittelwert berechnet werden zwischen diesem regulierten ersten Teil der Merit Order und dem klassischen Merit Order Teil und dem Preis, der da nach PS Clear entsteht. Das heißt, die Endkundenpreise, die sind deutlich vergünstigt.
Mhm. Oder eigentlich auch die Großhandels-
und die Großhandelspreise.
Ergebnisse.
Genau.
Ja, die also wenn ihr jetzt sagt, ihr hättet 4000 MW, die noch am kostenregulierten Ansatz halt weiß nicht was, 70 Euro kosten und dann habe ich halt noch 3000 MW, die aber 500 kosten, weil sie aus dem Merit-Order-System kommen. Dann, wenn ich das Mengengewichte, komme ich natürlich dann auf einen niedrigeren Preis, als wenn ich jetzt nur nach den Merit-Order gehe. Ja. Mhm.
Dieser erste Teil der Merit Order, dieser vollkostenbasierte Kostenersatz im Endeffekt dann, kann man das dann vergleichen mit
dem
administrativ festgesetzten Einspeisetarifen?
Eigentlich, soweit ich den Vorschlag verstanden habe, ist es eine Art Marktprämienmodell eigentlich, wobei dieser Teil ist mir ein bisschen, also das ist, PEP ist ja nicht so lange, das sind einfach viele Dinge, die eigentlich unklar sind. Ja. Aber wenn man dieses Contract for Difference Element, das sie drin haben, würde ich so interpretieren, dass es quasi eine Art Marktprämiensystem ist, halt nur nicht nur für Wind und PV, sondern für alle, die halt quasi keine Brennstoffkosten haben.
Außer die Mastran, KWK, ja.
Genau. Und nur bei Marktprämie ist es halt so, dass quasi wenn du teurer bist, dann kriegst du Differenz, aber wenn du Marktpreis höher bist, musst du nichts zurückzahlen ins System. Ja? Also du zahlst da nichts da immer getan. Mhm. Und beim Contract for Difference wäre es symmetrisch sozusagen. Also die müssten dann einzahlen, wenn sie billiger sind als der Marktpreis. Wobei, wie gesagt,
nur die Frage, was dann der Marktpreis ist.
Ja, das ist also ja. Das ist dieses Element, das ich tatsächlich noch nicht verstanden habe in diesem zweistufigen Verfahren. Ich weiß nicht, ob du das aus dem ausgelesen hast, wie dieses Zusammenspiel zwischen eigentlich diesem Contract for Difference und diesem Geld, das da reinkommt und dem Gesamtsystem ist das.
Nee, tatsächlich ist da also das, was ich da raten kann, wahrscheinlich genauso gut wie das, was du da raten kannst. Mhm. Also das ist auch nicht sauber beschrieben in diesem Vorschlag tatsächlich. Und das ist auch einer der größten Kritikpunkte, der von verschiedenen Energiemarktanalysten auch vorgebracht wird, dass man es noch nicht richtig greifen kann aufgrund dieser drei Seiten, die da veröffentlicht wurden.
Mhm. Okay, ja. Genau. Ja, aber es wird sicher noch heftiger diskutiert werden, wie auch andere Vorschläge. Es gibt es noch irgendwelche, die du da erwähnen wolltest im Großhandelsmarkt?
Also eine Diskussion, die ja häufiger mal durch den Markt gegeistert ist, ist ja die Änderung von Pay as Clear zu einem anderen Zuschlagssystem, und da gibt es eigentlich nur eins, das wirklich bekannt ist, und das ist Pay-as-Bid. Das heißt nicht das Einheitspreisverfahren, sondern das Gebotspreisverfahren auf Deutsch. Das unterscheidet sich in folgender Art und Weise vom Einheitspreisverfahren, dass nicht das höchste bezuschlagte Gebot den Preis setzt, sondern dass jeder genau den Preis erhält, den er auch geboten hat. Mhm. Das bedeutet, man gibt ein Gebot ab für eine Menge und einen Preis, wie es zuvor, aber dieser Menge und dieser Preis ist genau das, was man kriegen würde, wenn man bezuschlagt wird. Mhm. Und das klingt im ersten Moment total toll, weil alle natürlich die bisherige Form der Merit Order dann vor ihrem geistigen Auge haben und sagen, ja gut, dann kriegt ja ein Wasserkraftwerk nicht mehr so viel Geld, dann wird doch die Stromrechnung für alle günstiger am Ende. Das Problem ist, dass man in einem solchen Marktsystem nicht von einem gleichen Verhalten ausgehen darf, wie es jetzt bei PS Clear der Fall ist. Also da ist klar davon auszugehen, dass natürlich in diesen Geboten dann auch schon der Gewinnaufschlag des jeweiligen Produzenten mit drin ist. Mhm. Das heißt, die würden versuchen, ihren Gewinn weiterhin zu maximieren, und das würden sie tun, indem sie nicht mehr ihre Grenzkosten bieten, was bei Pay as Clear eine dominante Strategie ist, weil man immer quasi gezogen werden will, wenn man günstiger ist als der Marktpreis. Ja. Sondern man würde halt versuchen zu erraten, welches denn jetzt gerade das teuerste Kraftwerk sein könnte, das noch bezuschlagt wird, und versucht dann da ein bisschen drunter zu liegen. Einfach so mit einer gewissen Sicherheitsmarge dann möglichst nah dran zu liegen. Das heißt,
man wird sich anschauen, ein Modell entwickeln, wie viel wird am nächsten Tag verbraucht, wie schaut es aus mit dem Erzeugungsportfolio, welcher Preis ist zu erwarten, und ein bisschen was unter diesem Preis bietet man dann auch.
Genau.
Ja. Und man hat ja aufgrund der Transparenzdaten eigentlich, ich kenne sogar die Nichtverfügbarkeiten und so im System. Das heißt, man hat da eine relativ gute Vorstellung. Ne?
Mhm. Welches? Genau. Also man könnte das wahrscheinlich relativ schnell, relativ gut bieten als Energiemarktteilnehmer. Ja. Also da bräuchte man wahrscheinlich nicht viele Testläufe. Dann gibt es natürlich in so einem System dann auch verschiedene Ansichten, wie sich sowas langfristig entwickelt. Also man redet ja im Energiemarkt immer noch über eine begrenzte Anzahl von Marktteilnehmern. Und in der Spieltheorie gilt eigentlich immer, wenn es eine begrenzte Anzahl an Mahlteilnehmern gibt, dann müssen die sich gar nicht aktiv absprechen. Langfristig setzen sich dann teurere Preise durch, weil halt jeder mal ein bisschen drüber geboten hat.
Okay, ja.
Jeder auch ein bisschen Risikoabschlag noch draufrechnet, falls er dann doch nicht gezogen wird. Dann bewegt sich der Preis so kontinuierlich marktpreistechnisch nach oben. Also das heißt, langfristig gibt es zumindest einen Teil der Theorie, der dann sagt, es könnte sogar teurer werden mit einem Pay-as-Bid-System.
Tacit Collusion oder stillschweigende Absprache.
Genau.
Ne? Also sich und wiederkehrende Auktionen.
Wie ergibt sich dann der Strompreis für jede Preiszone in diesem System?
Das wäre dann in der Tat der volumengewichtete Mittelwert über alle, die da Zuschlag wurden.
Okay, genau. Ja. Passt. Ja. Gut.
Ja, ich meine, also eben, das muss man, glaube ich, nochmal machen, wird das halt vermischt. Also natürlich, ist man jetzt in einem regulierten System wie in der Schweiz, ja, dann ist es natürlich nicht Uniform Pricing oder Einheit, sondern dann ist natürlich nach Kosten quasi. Aber wenn man jetzt rein vergleicht, ist es ein Marktsystem mit einer Auktion, dann ist es spieltheoretisch eben, sind das die Effekte, die auftreten, die der Christian halt gerade beschrieben hat. Ja. Also das muss man differenzieren. Es würde natürlich niemand vorschlagen, dass man mit einem voll regulierten System ein Einheitspreissystem macht. Ja. Das wäre Quatsch. Ja. Also nur um das nochmal klar zu sagen, weil das verschwimmt dann trotzdem oft in der Diskussion.
Mhm. Wenn man in einem regulierten System ist, braucht es aber dann natürlich auch den, sag ich mal, Apparat dahinter, um das umzusetzen.
Sprich, genau, also eine Kostenregulierung natürlich.
Ja, genau. Gut, das ist jetzt der Großhandel und ich würde sagen, wir schließen das mal ab. Die Diskussionen werden sicher weitergehen, sinnvollerweise auf europäischer Ebene weitergehen. Was aber schon auch national natürlich umsetzbar ist, sind Interventionen im Endkundinnenmarkt. Carina, was sind da die Optionen?
Ja, ich meine, auch im Endkundenmarkt gibt es natürlich unterschiedliche Modelle oder Optionen, die jetzt auch diskutiert werden. Wir versuchen das einmal ein bisschen zu klassifizieren, weil auch da wird dann viel von der Nomenklatur sozusagen her vermischt. Also alleine, was unter dem Preisdeckel verstanden wird, das divergiert also massiv, je nachdem, welche Betrachtungsweise. Ich meine, ich würde mal grundsätzlich ein bisschen unterscheiden zwischen Modellen, die, sage jetzt einmal, eher wahrscheinlich weniger komplex, einfacher, schneller umzusetzen sind und Modelle, die halt wirklich umfassender sind und einhergehen mit einer kompletten Marktumgestaltung, also eben quasi regulierte Preise zum Beispiel oder also Kostenregulierung, das wäre das eine Extrem, was wirklich quasi wieder alles umändern würde, was ja am einen Ende und am anderen Ende, was quasi einfach und sind quasi irgendwelche Zuschussmodelle oder einfach nur Lumpsums, wo ich halt Haushalten oder Unternehmen einfach Geld transferiere sozusagen. Und dazwischen gibt es die unterschiedlichsten Ausgestaltungsvarianten. Es ist beispielsweise ein Modell, das vielfach jetzt diskutiert wurde, ausgehend wahrscheinlich eigentlich von Deutschland, ist ein gewisser Grundbedarf sozusagen, also dass man eine gewisse Menge an Strom oder Gas oder Energie halt einen niedrigeren Preis bezahlt und dann über diesen Grundbedarf hinaus einen höheren Preis. Ja, aber auch da, wie gesagt, ist dann immer die Frage, reden wir da jetzt wirklich von regulierten Preisen oder reden wir eigentlich von Förderungen sozusagen? Also wie ist jetzt die Umsetzung in Niederösterreich oder der geplante Rabatt sozusagen? Das ist
Strompreisrabatt.
Genau, das ist ein Zuschuss sozusagen, eine Förderung, das halt auf Antrag ausbezahlt wird, ja was eben was anderes ist.
Das ist auch eine Lumpsum, wie du zuerst gesagt hast.
Genau, also das sind halt die zwei Ausprägungen, die man dann wahrscheinlich unterscheiden kann, ist quasi, unterscheidet sich quasi der Fördertarif zwischen den Haushalten oder Haushaltstypen und unterscheidet sich die Menge. Ja. Und in Niederösterreich zum Beispiel so, dass der Preis oder der Fördertarif, der ist für alle Haushalte eigentlich gleich, ich glaube so 11 Cent pro kWh, während die Menge dort, die unterscheidet sich zwischen den Haushalten, je nach quasi Personenanzahl im Hauptwohnsitz, also das ist gestaffelt 1, 2, 3, 4, 5 und dann glaube ich jede weitere Person, ja. Also
Das heißt, ein Haushalt, in dem drei Personen leben, der bekommt dann mehr Rabatt als ein Single-Haushalt, wo nur eine Person wohnt.
Genau, genau. Das ist
vom Stromverbrauch.
Genau, also dort ist es wirklich auf Personenanzahl. Man könnte jetzt rein ökonomisch, theoretisch könnte man auch sagen, der Energiekostenausgleich ist quasi 1000 kWh mit 10 Cent. Ja, also da kommen wir auf 1500.
Nein.
Ja, aber also
150 Euro.
Ja, genau. Genau. Also, ja. Aber ist halt, aber da ist es nicht differenziert, der Haushalt, der Hauptwohnsitz. Ne? Also und so ist halt die, aber die Komplexität sozusagen nimmt halt massiv zu, je granulierter man halt diese Unterstützungssysteme strickt, wiewohl halt die Unterschiede sozusagen natürlich einfach österreichweit da sind. Wir haben es ja schon zu Beginn, oder wahrscheinlich ist das dann Teil 1 der Folge, aber besprochen, dass halt die Tarife sozusagen für Endkunden sehr unterschiedlich sind, also von 70 bis 30 oder ich glaube maximal sind wir schon bei 70 Cent pro kWh, ist alles dabei und natürlich auch die Verbrauchsmengen, die unterscheiden sich natürlich stark zwischen den Haushalten. Also wenn man jetzt nur die Statistik anschaut, zwischen durchschnittlichen Haushalt in Wien sind wir 2800 kWh Jahresverbrauch, in Salzburg sind wir bei 5000. Ja. Und das ist jetzt aber noch ohne irgendeine Differenzierung nach Haushaltsgröße, nach habe ich eine Wärmepumpe, das sind wirklich nur mal die Durchschnitte, also allein schon da sind halt die Unterschiede sehr, sehr groß. Das heißt, da ein Modell irgendwo zu machen, das berücksichtigt oder halt da über das drüber zu legen, das ist tatsächlich nicht so einfach, wie man es vermuten möchte, wenn man das Wort Preisdeckel sozusagen hört. Ja, aber das,
weil ein Preisdeckel beim einen Kunden heißen würde, dass er gar nichts mehr für seinen Strom zahlt und beim anderen, dass er tatsächlich eine Entlastung bekäme, je nachdem, wo der aktuelle Tarif dann ist.
Genau, also wenn es jetzt ein Fördersystem ist sozusagen, ja, wie jetzt in Niederösterreich, dann hätte es einfach, wenn man das ausrollt, sehr unterschiedliche Effekte, weil halt die Preise unterschiedlich sind und weil auch die Mengen, die halt der Haushalt verbraucht, einfach sehr, sehr unterschiedlich sind.
Das heißt, wenn man einen Tarif hat, der unter 11 Cent liegt, dann
und die gibt es noch in Österreich, ja.
Und nicht mehr verbraucht als die Deckelmenge, dann zahlt man nichts für seinen Strom.
De facto, ja. Das, also nicht für den Energieanteil.
Nicht für den Energieanteil, genau. Netzkosten bleiben gleich. Was ja schon passiert ist in Österreich, ist, dass die Elektrizitätsabgabe reduziert wurde, und zwar auf das europäisch vorgeschriebene Mindestmaß. Das heißt, das ist schon eine Maßnahme, eine Intervention, die man gemacht hat, um Preise zu dämpfen. Marktbedingt ist auch die sind die Ökostromkosten auf null gesetzt,
genau, zur
worden,
Gänze gefallen, das
ausgesetzt worden.
Waren so circa 100 Euro, ja, also das, aber wie gesagt, also 100 Euro pro Jahr Jahreskosten,
ja.
Aber natürlich, wenn man jetzt die Preissteigerungen halt anschaut, die jetzt angekündigt worden sind, oder wenn man in die Zukunft schaut, Jahreswechsel oder erstes Quartal nächstes Jahr, dann sind natürlich diese 100 Euro im Verhältnis dann für viele Kunden und Kundinnen halt vernachlässigbar. Also für die Vergangenheit quasi hat es die Steigerung bei Bestandsverträgen schon kompensiert, aber wie gesagt, wenn man jetzt an die Zukunft denkt und an die Großhandelspreisentwicklungen, dann muss man da einfach mit weiteren Preissteigerungen, so sie nicht schon angekündigt wurden, halt rechnen.
Das heißt, es ist absehbar, dass es auf jeden Fall mehr braucht, mehr brauchen wird. Und wie ich daraus höre, gibt es da auch einen Trade-off zwischen Treffsicherheit und Einfachheit der Durchführung. Und da gilt es halt auch, einen Mittelweg zu finden oder zu schauen, je nachdem, was natürlich einfacher durchführbar ist, kann schneller wirken. Was aufwendiger ist, komplizierter, treffsicherer ist, wird länger dauern, bis es tatsächlich umgesetzt ist.
Genau, ja, und das sind ja oft Details, die man jetzt vielleicht, wenn man nicht im Energiesystem so drinnen ist, gar nicht im Kopf hat, weil beispielsweise, ich meine, es geht ja, wir wollen ja eigentlich auch Energiesparen beanreizen, ja, also ein quasi irgendwie komplett regulierter Preis, ich meine, ich kann schon mal sagen, wir verschenken die Energie, aber das ist in einem verknappten System natürlich, wäre das Wahnsinn, ja.
Und wir haben gehört, es gibt die Knappheiten, sowohl bei Strom als auch bei Gas, und es kann sein, dass diese Knappheiten bei Gas noch verschärft werden.
Auch bei Strom im Winter, also es ist also Aber ein Punkt, der oft eingebracht ist, na gut, dann quasi stellt man auf Vorjahresverbräuche ab, ja, und sagt also, wenn ein Haushalt weniger verbraucht als im Vorjahr, in den Jahren davor, dann quasi bekommt irgendeinen Zuschuss, eine Gutschrift oder bezahlt weniger. Mhm. Ja, also man bezahlt für weniger Verbrauchen.
Was ja super ist, weil es ein Energiesparanreiz ist.
Genau, also es ist in der Theorie eine tolle Idee, ja, die wir eigentlich auch schon intern, was du dir erinnern kannst, in unseren Fixen schon lange diskutieren, aber eben diskutieren, weil es regelmäßig, weil es regelmäßig zu Streit führt, weil halt eins der Hauptprobleme sozusagen ist, es gibt halt in der Energiewelt gibt es eigentlich eine Nummer sozusagen, die zählt, ja, und das ist die Zählpunkt-ID, ja. Also ich vergleiche das immer, das ist wie der IBAN bei der Bank oder so, ja. Ich meine, ich kann mich bei der Bank den Namen vertippsen, ich kann eine falsche Adresse eingeben, wenn der IBAN richtig ist, dann kommt das Geld dort an, wo es hin soll, ja. Mhm. Und genauso ist halt im Energiebereich, ja. Die Zählpunkt-ID ist letztendlich das, was zählt, was verrechnungsrelevant ist. Und
kann man sagen, dass jeder Zähler, den man sieht, zu Hause so eine Zählpunkt-ID hat?
Ja, de facto, also wenn es ein Netzbetreiber-Zähler ist, gibt es dann einen Subzähler und diese Dinge, aber genau. Quasi das Netzbetreiber ist die Zählpunkt-ID. Und es ist aber im Unterschied zum IBAN sozusagen, nimmt man die nicht mit. Ja? Also sprich, wenn ich jetzt umgezogen bin, ja, dann gibt es keinen Vorjahresverbrauch, ja? Weil auf diesem Zählpunkt oder diesem Zählpunkt-ID einfach jemand anders ist. Wenn ich ein Kind bekommen habe, wenn jemand ausgezogen ist, wenn sie irgendwas geändert hat.
Mein Vater hat jetzt eine Wärmepumpe installiert, braucht heuer sicher mehr Strom als im letzten Jahr.
Hat er einen eigenen Zähler dafür?
Nein.
Ja, eben, dann hast du schon das Problem. Genau, also es ist alles, was quasi hinter diesem Zählpunkt passiert. Mhm. Ja. Letztendlich geht dem Lieferanten und dem Netzbetreiber nichts an und ja eigentlich aus gutem Grund. Ja. Ich meine, wir würden das... welche Leute dort wohnen oder wann die geboren sind oder whatever. Ich meine, das ist ja Datenschutzthema am Ende des Tages und einfach nicht abrechnungsrelevant. Und deshalb ist beispielsweise eben das Abstellen auf einem Vorjahresverbrauch, was man eigentlich nur auf Basis der Zählpunkt-ID machen kann, für viele, viele Haushalte einfach falsch, weil es gibt hunderttausende Geburten, es gibt, ich weiß nicht, wie viele Umzüge im Jahr und all das wäre nicht abbildbar. Ja, also das ist schon mal... was eigentlich so nicht umsetzbar ist. Ja. Und das gilt halt für viele andere Dinge, wenn man sich die durchdenkt in der tatsächlichen Umsetzung, dass das nicht so einfach ist, ja, wie man es vielleicht teilweise auf Twitter schnell hinschreibt oder so.
Ja, ich kenne diese Diskussionen.
Du kennst es besser als ich, ja. Ich habe da schon ein bisschen ausgeklinkt, aber ja.
Aber das heißt, ein Energielieferant weiß im Endeffekt auch nicht, wie viele Leute da dahinter wohnen.
Genau, ich meine, das ist
heißt,
das.
Ein Zuschuss kann zum Beispiel dann schwer nach Kopf beispielsweise einfach abgerechnet oder ausgezahlt werden, auf die Stromrechnung angesetzt werden, weil der Lieferant das nicht weiß.
Genau, ich meine, das sind halt zwei unterschiedliche Datenbanken. Wenn man jetzt das ZMR hernimmt, das zentrale Melderegister, dort gibt es quasi die ZMR-Zahl, die jeder von uns hat. Das ist was Individualisiertes. Und die müsste man irgendwie eigentlich zum Zählpunkt-ID verknüpfen. Ja, ich meine, in Österreich ist das Antragssystem. Ja, da muss man ein Geburtsdatum beispielsweise angeben, um das Matching zu erleichtern. Aber wie gesagt, alles, was man natürlich angeben muss, ist wieder fehleranfällig. Ja. Und wenn man jetzt beim Antragssystem man sagt, 10% Fehler gibt es, ja, bei über 4 Millionen Haushaltszählpunkten ist 10% natürlich eine nicht kleine Fehlerquelle. Ja. Und dann noch von den ganzen komplexen Fällen mit, es gibt Haushalte mit mehreren Zählpunkten und das alles, also das wird sehr schnell so komplex, dass man ja, irgendwo einerseits Kopfschmerzen kriegt und andererseits, wie gesagt, das einfach sich gut überlegen muss, was halt in welchem Zeitrahmen dann halt machbar ist. Also ich glaube, realistischerweise reden wir da halt sowohl im Großhandel als auch im Endkundenbereich von einem mehrstufigen Prozess. Ja. Mhm. Also es gibt Dinge.
Das heißt, erste Stufe, eine schnelle Hilfe, die halt wenig treffsicher ist, aber dafür schnell umsetzbar.
Genau, also ist es so sehen, dass es da jetzt einmal letztendlich auch irgendwie um das nächste halbe Jahr geht, ja, man schauen muss, wie man mit diesen Kostensteigerungen umgeht und dann aber wird es die Debatte und gibt es ja schon auf Ebene zum Marktdesign oder was für strukturellere Maßnahmen man dann vielleicht noch braucht zusätzlich, ja, die gibt es genauso und das soll auch so sein, weil wie gesagt, es ist ein Fall von Marktversagen, ja, und das nur, wie gesagt, ich glaube, man muss halt da ein bisschen die Erwartungshaltung, dass diese Systeme sich über Nacht ändern lassen, schon ein bisschen sozusagen einbremsen, weil letztendlich ist es ja auch ein Versorgungssicherheitsthema, ja, also wenn unsere Auktion, unsere Tagesauktion im Strombereich nicht funktioniert, die Kapazitätsberechnungen zwischen den Ländern plötzlich nicht mehr funktioniert, man, dann sind wir wirklich, und ich mag dieses Wort nicht, ja, weil es wird wirklich überstrapaziert, aber dann bist du in einem Blackout-Ding. Ja. Also das, von dem her gibt es einen Grund, warum Änderungen am System oft lange Vorlaufzeiten haben, weil da gibt es sogenannte Shadowruns, ja, die Jahre oder Monate vorher immer passieren, bevor
sprich,
man was...
man spielt das ganze System in einem Modell durch und versucht, die Realität möglichst gut abzubilden, schaut, welche Effekte das hat.
Genau, also ja. Die letzte Änderung war, das, also Flowbest Core-Erweiterung, das ist ja Jahre in the making, ja, also und jetzt ist halt im Juni operativ geworden, ja, aber das war ein mehrjähriger Prozess.
Was natürlich auch einer der Vorwürfe ist, dass das System schon so komplex ist, dass es vielleicht an der einen Stelle auch schon intransparent ist und nicht nachvollziehbar ist. Das haben wir ja auch schon aufgezeigt in dem einen oder anderen Projekt, dass das ein Thema und ein Problem ist. Ja, das war schon eigentlich ein perfektes Schlusswort, dass man bei diesen ganzen Interventionen nicht die Erwartung haben darf, dass das schnell geht, dass man, wenn man eine gewisse Treffsicherheit will, halt auch erst Datenbanken, Systeme schaffen muss, um das abwickeln zu können, dass die Ideen dann oft besser klingen, als sie leider in der Realität umsetzbar sind. Die Mühen der Ebenen, die da zuschlagen, sicher auch der Fakt, dass es oftmals um die Datengrundlagen bzw. deren Vernetzung nicht gut bestellt ist. Vielleicht noch ein Punkt, weil wir den auch schon angesprochen haben, die Wirkung auf die Inflation dieser Maßnahmen. Was ist da aus deiner Sicht relevant, Carina?
Genau, also das wären die zwei Punkte, glaube ich, die man da zu diesem mehrstufigen noch ergänzen sollte, ist eben das eine, welche Maßnahmen auch immer ergreift, sie sollten einfach möglichst inflationsdämpfend wirken. Ja, also alles, was in der jetzigen Situation noch zur Inflation beiträgt, ist mal grundsätzlich keine gute Idee. Überwiegend sind es dann Maßnahmen, die irgendwo schon auf der Rechnung, sage ich jetzt mal, auftauchen. Ja. Gibt es natürlich auch statistische Leitlinien, wie letztendlich die Inflation zu berechnen ist. Ja. Das heißt, das ist wirklich ganz zentral, dass diese inflationsdämpfende Wirkung da ist. Und der zweite Punkt natürlich auch
noch. Das
heißt,
dass tatsächlich dann auch die Energiepreise reduziert werden, was er dann beim Gutschein oder einer Überweisung einer größeren Summe.
Genau, ich meine, es gibt halt da, wie gesagt, was jetzt die Berechnung, da sind wir wieder bei den Daten, es gibt einen gewissen Graubereich, ja. Also es gibt Dinge, da kann man halt definitiv sagen, dass sie nicht inflationsdämpfend sind und dann gibt es welche, die sicher sind und dazwischen, glaube ich, ist halt auch das für die Statistik ein bisschen Neuland, ja, dass man sich alle möglichen Modelle überlegen muss, wie die wirken würden auf den Warenkorb. Aber das sollte jedenfalls eine Prämisse sein. Und das zweite ist natürlich das Thema Energiesparen. Ja, also man könnte immer sagen, man macht unendliche Subventionen und man setzt die Energiepreise beliebig billig. Aber trotzdem, wir sind in einer sehr verknappten Situation an den Energiemärkten. Das betrifft alle Energieträger. Das heißt, dieses Signal muss zumindest über, sag jetzt mal, gewisse Grundverbräuche hinaus irgendwo erhalten bleiben, um zu signalisieren, ja, es ist knapp und eine quasi künstliche Erhöhung dann der Nachfrage, das ist wirklich das Letzte, was wir jetzt brauchen können. Und wie gesagt, was so die Implementation betrifft, ja, würde ich einfach für mehr Realismus teilweise in der Debatte plädieren, was halt machbar ist. Und das wirklich als mehrstufigen Prozess zu sehen, wo man sagt, eben jetzt gilt es einmal kurzfristig zu entlasten und zu akzeptieren, dass das halt nicht perfekte Lösung sein wird. Und dann sich aber auch für den Rest ein bisschen auch die Zeit zu nehmen, zu denken, ja, und zu überlegen, was das bedeutet, wenn man da jetzt wirklich an den Strukturen komplett dreht, weil die Wahrscheinlichkeit eben, dass das dann ein System für Jahre ist, die ist relativ groß. Also diese Zeit auch den Expertinnen und Experten zu geben, weil die Silver Bullet gibt es nicht. Ja, das heißt, da ist noch Denkarbeit zu tun und ich glaube, da sollte man so ein bisschen Zeit nehmen, jetzt nicht komplette Schnellschüsse halt zu machen, ohne das bis ans Ende durchgedacht zu haben, was das eigentlich bedeutet fürs Energiesystem.
Das heißt, zuerst packen wir die Schmerztablette aus und dann kümmern wir uns abseits der Symptombekämpfung um die tatsächliche Therapie.
Genau, ja, so könnte man sagen, ja.
Wunderbar, vielen Dank. Zwei sehr prall gefüllte Stunden, die wir da jetzt hinter uns haben, die wir aufteilen werden, wahrscheinlich in zwei verdaubarere Einheiten. Vielen Dank, Carina, vielen Dank, Christian. Super wertvolle Erklärungen, Einblicke, Einordnungen. Danke an euch, danke fürs Kommen.
Danke, Christoph, für die Moderation.
Ja, vielen, vielen Dank. Es war mir eine große Freude.
Ich hoffe, wir hören einander bald wieder. Vielen Dank auch an die Hörer und Hörerinnen. Das war's mit Petajoule, dem Podcast der Österreichischen Energieagentur. Oh, und eine Sache habe ich noch vergessen. Ist egal. Wurscht. Dass die hohen Preise halt auch eine starke Wirkung, einen Anreiz haben für erneuerbaren Ausbau.
Das haben wir aber, ich habe es einmal erwähnt,
oder? Okay, super. Passt.